Einblick. Der 14-tägige Podcast der Bürgerrechtsakademie der Volkshochschule Leipzig. Herzlich willkommen, sagen Beate Tischer und Beatrix Stark.
Sie sind beim Podcast Einblick. Ich bin Beate Tischer und arbeite an der Volkshochschule Leipzig.
Und ich bin Beatrix Stark, Trauma- und Entspannungstherapeutin und über den gemeinnützigen Verein Quernetzer e.V. schon in vielen Projekten an der Volkshochschule und heute auch hier.
Bea, wir haben genau vor einem Jahr angefangen und haben uns Gedanken über den Podcast gemacht. Das war damals, da war die erste große Corona-Welle, wir erinnern uns daran. Die Veranstaltungen konnten einfach nicht mehr in Präsenz stattfinden und wir haben überlegt, was machen wir? Das liegt jetzt mittlerweile ein Jahr zurück und wo stehen wir heute?
Vor einem Jahr hätte ich nie gedacht, dass wir den Podcast nach wie vor dann hier in unserem kleinen Abteil machen, es keine Präsenzveranstaltungen gibt. Dass wir ein Jahr mit dem Thema Corona beschäftigt sind, hätte ich mir vor einem Jahr überhaupt gar nicht träumen lassen. Und vor allem, dass wirklich ja alle Menschen von den Einschränkungen, Änderungen betroffen sind, Homeoffice, Homeschooling, Ausgangsbeschränkungen. Ich bin davon erschöpft, müde, ich kann das schon gar nicht mehr hören und habe heute auch keine Lust, darüber zu sprechen.
Warum machen wir dann eine Folge Corona und die Grundrechte? Warum?
Aber wir sprechen doch über die Grundrechte, nicht über Corona.
Das stimmt. Und welche Auswirkungen eine Pandemie auf unsere Grundrechte haben kann.
Da hast du ja einen Schnitzer gefunden. Zum Glück kommen wir heute ins Gespräch mit einem sehr kompetenten Gesprächspartner. Mit dem können wir weiter diskutieren. Und der Tag unserer Aufnahme ist der 25. März 2021. Und damit herzlich willkommen, Gilbert Häfner.
Hallo und herzlich willkommen.
Ich möchte Sie noch ganz kurz vorstellen, Gilbert Häfner. Es ist schön, dass Sie sich die Zeit nehmen, heute auch aus Leipzig, leider nicht bei uns in der Volkshochschule. Sie sitzen im MDR, denn Corona trennt uns ja auch räumlich. Manchen sind Sie sicher als Ratgeber für rechtliche Fragen des Alltags aus den Nachmittagssendungen des MDR bekannt, wie MDR um 4. Das Sie schon seit 19 Jahren begleiten, wenn ich das richtig verstanden habe. Ich möchte Sie noch ganz kurz unseren Hörerinnen und Hörern vorstellen mit ein paar kleinen Splittern aus Ihrem Leben. Sie sind gebürtiger Münchner, haben Rechtswissenschaften in München, Genf und Heidelberg studiert. Nach dem Referendariat schlugen Sie die Laufbahn als Staatsanwalt und dann als Richter am Amtsgericht Heidelberg ein. 1992 kamen Sie dann zu uns nach Sachsen, zunächst als Abteilungsleiter für Aus- und Fortbildung im Staatsministerium der Justiz und später als Präsident des Landesjustizprüfungsamtes in Dresden. Dann folgten viele weitere Stationen und von 2017 bis Ende letzten Jahres waren Sie Präsident des Oberlandesgerichtes in Dresden. Herr Häfner, Ihre Laufbahn erscheint mir mehr als komplex und das spiegelt auch ein wenig die Komplexität der Rechtsprechung in Deutschland wider. Die Judikative, die dritte Gewalt in Deutschland, unerlässlich für unsere Demokratie. Sie kennen sich mehr als gut in Gesetzesfragen aus und wir erhoffen uns von Ihnen verständliche Erklärungen und Antworten auf wirklich drängende Fragen heute. Wir reden im Podcast Einblick immer oft über Details und erstmal möchte ich gern beim Grundsätzlichen anfangen, nämlich was sind unsere Grundrechte? Und dann die anschließende Frage, die wir sehr oft hören, wieso und wann können sie überhaupt eingeschränkt werden? Wer darf das entscheiden?
Vielen Dank für die Einführung und die netten Worte. Ich komme mal gleich zu den Grundrechten und sage nicht so viel über die Frage, sollten wir überhaupt noch über Corona reden? Da hätte ich auch einiges zu sagen. Aber es hilft uns ja nichts. Gelegentlich denke ich daran, was wir wohl in 5 Jahren, wenn es uns dann so noch gibt, was wir in 5 Jahren über diese Zeit sagen werden. Darüber bin ich dann sehr gespannt und wir schauen mal, wie wir dann diese Debatte aus der Retrospektive werden. Also zu den Grundrechten. Die Grundrechte haben ja eigentlich durch die Corona-Pandemie eine ungeheure Popularität wieder erreicht. Die Grundrechte spielen natürlich immer eine große Rolle, aber sie spielen jetzt eine ganz besondere Rolle, weil, und das muss man mal zusammenfassend zu Beginn sagen, in historisch einmaliger Weise in Grundrechte eingegriffen wird durch die staatlichen Maßnahmen. Was sind unsere Grundrechte? Sie stehen im Grundgesetz, das ist in Deutschland die Verfassung, und dort in den Artikeln 1 bis 19 und sind eigentlich schon seit langer, langer Zeit dort sehr stabil verankert. Ich will mal zunächst zwei, drei Worte sagen, wozu gibt es eigentlich die Grundrechte? Sie sind vor allen Dingen dazu da, staatliche Macht zu begrenzen und dem Bürger ein Recht zu geben, den Staat abzuwehren, wenn er in seine Grundrechte unzulässig eingreift. Also, und dieser Begriff kommt auch immer wieder, die Grundrechte sind in allererster Linie mal Abwehrrechte. Vereinzelt spricht man heute auch von Teilhaberechten, also auch von Grundrechten, die Ansprüche gegen den Staat begründen, nicht nur Abwehrrechte, sondern auch Ansprüche. Ich will mal einige Grundrechte nennen. Das Wichtigste ist, glaube ich, die Menschenwürde. Sie steht auch im Artikel 1 des Grundgesetzes und ist ein sozusagen alle anderen Grundrechte überlagerndes oder beeinflussendes allgemeines Grundrecht. Übrigens steht die Menschenwürde nicht nur im Grundgesetz, sondern auch in der Charta der Vereinten Nationen, in der Europäischen Menschenrechtskonvention und so weiter. Dann kommt das zweite Grundrecht, die allgemeine Handlungsfreiheit oder auch das Recht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit, Artikel 2, auch als ein noch sehr allgemeines Grundrecht. Die Gleichheit, Gleichbehandlung kennen wir alle, vor allen Dingen aus der Gender-Diskussion. Dann gibt es die Religionsfreiheit, die Meinungsfreiheit und dann komme ich wieder schon zu einem jetzt auch ganz aktuellen Grundrecht der Versammlungs- und Demonstrationsfreiheit. Hier sagt das Grundgesetz, das ist eine ganz, ganz wichtige Norm und ein ganz wichtiges Recht. Die Leute, die Menschen dürfen, die Bürger dürfen demonstrieren, dürfen ihre Meinung kundtun und dürfen auch andere Meinungen kundtun. Sie müssen nicht nur das sagen, was der Staat ihnen vorgibt, sondern sie können auch sagen, der Staat hat Unrecht und das auch lautstark nach außen postulieren. Brief, Post und Fernmeldegeheimnis, da ist jetzt zurzeit nicht so wahnsinnig viel Bedrohung festzustellen. Aber das nächste ist die Freizügigkeit, der Artikel 11 des Grundgesetzes. Und auch hier erleben wir erhebliche Einschränkungen. Wir dürfen uns nicht mehr frei bewegen, jedenfalls in gewissem Umfang. Dann gibt es noch die Berufsfreiheit, Artikel 12, das Eigentumsrecht, Artikel 14. Und schließlich auch die Unverletzlichkeit der Wohnung, Artikel 13. Und auch hier gibt es Einschränkungen bei Verdacht, dass Corona-Verstöße vorliegen, kann die staatliche Gewalt, im Zweifel die Polizei, auch gegen den Willen eines Wohnungsinhabers in die Wohnung gehen. Also Sie sehen eine ganz bunte Palette von Grundrechten, die das Ziel hat, den Bürger zu schützen vor staatlichen Übergriffen.
An der Stelle würde ich gerne noch mal einsteigen bei dem Versammlungs- und Demonstrationsrecht. Das hat uns hier in Leipzig auch ganz konkret betroffen. Wir haben ja immer wieder erlebt, dass es große Demonstrationen der Querdenker gibt, also gegen die Corona-Maßnahmen der Regierung. Und im November letzten Jahres war eine Demonstration geplant, die war angemeldet mit 16.000 Teilnehmern. In der Innenstadt, daraufhin hat die Stadtverwaltung gesagt, nee, da können wir die Sicherheit nicht gewährleisten. Ihr dürft nur an der neuen Messe demonstrieren. Die Querdenker haben dann geklagt beim Oberverwaltungsgericht in Bautzen und haben dort Recht bekommen. Das Oberverwaltungsgericht hat gesagt, nein, die Stadt muss für die Sicherheit, muss die Sicherheit gewährleisten. 16.000 Teilnehmende dürfen in der Leipziger Innenstadt demonstrieren. Da habe ich so innerlich die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen und nicht nur ich, weil das war eigentlich schon klar in der Situation, wie soll das gehen in der kleinen, engen Innenstadt. Und wir wissen ja auch dann, wie es ausgegangen ist. Es waren viel, viel mehr Menschen da. Die Hygienemaßnahmen wurden überhaupt nicht eingehalten. Und was noch viel schlimmer war, die Polizeiketten wurden durchbrochen und die Polizei war überhaupt nicht mehr Herr der Lage. Es war eine Stadt im Chaos. Herr Hilfner, diese Gerichtsentscheidung verstehen viele Leipzigerinnen bis heute nicht. Kann man die erklären? Was hat das Oberverwaltungsgericht bewogen, zu sagen, doch, diese Demonstration darf in der Innenstadt stattfinden? Und kann man da auch fragen, standen da zwei Grundrechte in Konkurrenz zueinander?
Auf alle Fälle. Und das ist, glaube ich, auch das ganz Entscheidende. Vielleicht ein paar Worte zunächst nochmal zu dieser Versammlung und Demonstrationsfreiheit. Wir sprechen ja immer davon, dass wir in einer freiheitlich-demokratischen Grundordnung leben. Ein wesentliches Kennzeichen dieser freiheitlich-demokratischen Grundordnung ist das Recht, andere Gedanken zu haben und nicht nur andere Gedanken zu haben, sondern auch sie zu äußern, für sie zu werben und für sie einzutreten. Wenn jemand zum Beispiel, ich will mal ein ganz einfaches Beispiel bilden, der Meinung ist, die Demokratie muss abgeschafft werden. Wir wollen wieder einen König oder wir wollen einen Oligarchen oder was auch immer, dann ist ihm das nicht verboten. Er kann diese Meinung äußern, er kann für seine Meinung auch werben, im Internet vielleicht, www.wirwolleneinkönig.de, folgen ihm dann vielleicht auch viele. Also diese Freiheit des Andersdenkenden ist ein wirklich fundamentaler und zentraler Baustein unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Und das, worin sich das am besten äußern kann und wo die Menschen am besten Gelegenheit haben, ihre Meinung kundzutun, sind eben Versammlungen und Demonstrationen. Man könnte jetzt dazu setzen, das Grundgesetz hat noch nicht gewusst, dass es das Internet gibt. Das ist richtig, denn heute ist natürlich die Verbreitungsmöglichkeit über das Internet schon so weit ausgeprägt und ausgebaut, dass man die Demonstrationen und Versammlungen nicht mehr als die einzige Möglichkeit bezeichnen kann. Aber ich will damit nur deutlich machen, warum dieses Grundrecht einen so hohen Status hat. Und das hat auch das Bundesverfassungsgericht in mehreren Entscheidungen deutlich gemacht, dass die Einschränkung dieses Grundrechts ganz besondere Hürden voraussetzt. Wenn man also eine solche Demonstration verbieten will, dann kann man es insbesondere nicht tun, weil dort Meinungen kundgetan werden, die dem Staat nicht passen, sondern man kann es nur tun, weil etwa die Sicherheit gefährdet ist, der Demonstrierenden oder anderer Menschen oder weil andere wesentliche Güter, Sie sagen mit Recht, da kollidieren dann die Grundrechte, in Gefahr stehen, beispielsweise Gesundheit und Leben anderer, etwa von Unbeteiligten oder aber auch von Gegendemonstranten und dergleichen. Jetzt muss, wenn so eine Geschichte vor das Gericht kommt, es ging ja in erster Instanz vor das Verwaltungsgericht Leipzig, das Oberverwaltungsgericht in Bautzen war dann die zweite Instanz. Jetzt muss das Gericht prüfen, gibt es Anhaltspunkte, die so gravierend sind, dass die sichere Durchführung der Demonstration nicht gewährleistet werden kann. In dieser Entscheidung hat das Oberverwaltungsgericht damals gesagt, die Zahl von 16.000 Teilnehmern, die erwartet wurde, die kann man handeln. Die Polizei kann das in den Griff bekommen. Die Demonstration kann auf sichere Weise durchgeführt werden. Das war eine prognostische Entscheidung, die falsch war. Wir wissen alle, dass es anders gelaufen ist, dass die Teilnehmerzahl größer war und dass die friedliche Durchführung eben nicht möglich war. Dass die Polizei nicht mit härteren Mitteln eingegriffen hat, ist zwar insoweit bedauerlich, als der Staat damit zu erkennen gibt, wir streichen die Segel. Andererseits muss man sagen, wenn wir anschauen, wie Demonstrationen in anderen Ländern niedergeprügelt werden, dann würde das eben unseren Vorstellungen von rechtsstaatlichem Verhalten auch nicht entsprechen. Insofern können wir alle im Nachhinein sagen, die Entscheidung war objektiv im Nachhinein betrachtet falsch. Das Problem war nur, konnte man das zum Zeitpunkt der Entscheidung, musste man das so erwarten oder absehen, oder konnte man, wie das Verwaltungsgericht meinte, damit rechnen, dass das alles gut geht. Die Meinung der Richter war sehr mutig, wenn ich das mal so aus meiner Sicht sagen darf. Ich weiß nicht, ob ich so entschieden hätte. Das sage ich jetzt mal ganz vorsichtig, aber Richter entscheiden unabhängig. Da gibt es dann nur die Kontrolle in den Instanzen, die hier ja auch stattgefunden hat. Das war die zweite Instanz, die das erlaubt hat. Und im Nachhinein wird man dann feststellen können, ob es vernünftig und rechtlich vertretbar war oder nicht.
Darf ich da noch mal nachhaken? Sie haben es gesagt, die Entscheidung von dem Richter war mutig. Muss ich mir das hinterher vorstellen? Gibt es dann nochmal so eine Auswertungsrunde? Treffen sich Richter in einem Gesprächskreis oder wie auch immer, wo dann über solche Dinge nochmal geredet wird und gesagt wird, also das war jetzt keine glückliche Entscheidung, wir sollten das beim nächsten Mal das und das berücksichtigen? Also gibt es da eine, wie nennt man sowas, eine Teamkorrektur oder sowas? Ja, gibt es sowas?
Nachkontrolle.
Nee, naja. Ich würde es nicht als Kontrolle bezeichnen, sondern als eine, also ich würde es positiv sehen, dass man in einen Austausch kommt. Also wir machen das in der Erwachsenenbildung, die Psychologen machen das auch, dass man da einfach nochmal Dinge bespricht, dass man auch selbst eine eigene Entwicklung hat, dass man sagt, also naja, so möchte ich das aber nicht wieder erleben. Gibt es sowas für Richter oder sind Richter wirklich, man sagt ja immer, bei Gericht und auf hoher See, da bist du fest in Gottes Hand. Da weiß man nie, was bei rauskommt. Ist das wirklich tatsächlich so?
Also ich finde den Spruch immer nicht so toll, weil er ist nicht wirklich richtig. Natürlich ist es so, dass Richter auch nur Menschen sind und dass sie auf dem Boden der Rechtsnormen, der ihnen den Rahmen steckt, eine Entscheidung treffen müssen. Wenn es um eine solche schwierige Abwägung, Sie haben ja vorhin mit Recht gesagt, hier geht es um kollidierende Grundrechte, wenn man so eine schwierige Abwägung vorzunehmen hat, dann spielen natürlich manchmal auch persönliche Einschätzungen, Informationen, die man hat und so weiter eine Rolle. Eine förmliche, nachträgliche Diskussion gibt es nicht, aber Sie können sicher sein, dass die Richter und auch deren Kollegen an dem Gericht und auch in den anderen Verwaltungsgerichten über diese Entscheidung lebhaft diskutiert haben. Und Sie sehen das auch daran, dass in der Folgezeit es ja weitere Rechtsstreitigkeiten um die Erlaubnis von Demonstrationen gegeben hat und nachfolgend eine Reihe von Verwaltungsgerichten sehr viel enger waren, die natürlich, und das muss man auch sagen, ein ganz tolles Argument hatten, nämlich auf Leipzig zu verweisen und zu sagen, in Leipzig haben wir gesehen, was rauskommt, wenn man annimmt, das geht gut. Und dann eskaliert es in dieser Art und Weise. Also die Verwaltungsgerichte müssen natürlich bei weiteren Entscheidungen auch die Entwicklung im Blick haben. Und zur Entwicklung gehört natürlich dazu, wie hat sich das in einem Fall einer genehmigten Demonstration ausgewirkt. Und insofern muss man insgesamt gesehen sagen, war diese Leipziger Geschichte ein Beitrag zur etwas rigideren Genehmigungspraxis in der Folgezeit, und hat dann für etwas mehr Ruhe im Nachhinein geführt.
Ich bin auch ganz sehr bei den Begriffen Entscheidungen und möchte gern einen großen Sprung wagen von Leipzig und Sachsen in die große, weite Welt und komme am Ende ja, wo wir auch schon angekommen sind, beim Thema Corona und Umgang mit der Corona-Pandemie an, und zwar im Hier und Jetzt. Unterschiedliche Länder ganz unterschiedlich mit umtreffen, unterschiedliche Entscheidungen, Maßnahmen, Regelungen, die wieder Einfluss auf die Menschen haben. Wir schauen da neidisch auf Länder, in denen das Leben schon wieder in Anführungsstrichen normal verläuft, zumindest scheint es so. Und besonders überrascht uns China. Von hier aus nahm die Pandemie ihren Lauf. Und da gab es schockierende Bilder von zugenagelten Eingangstüren. Menschen mussten in ihren Wohnungen bleiben. Überall gab es Kontrollpunkte. Man musste sich mit einer Handy-App ausweisen. Diese Maßnahmen waren sehr, sehr streng. Und bei Missachtung folgten auch harte Strafen. Der Erfolg auf der anderen Seite ist nicht zu übersehen. Da stellen wir uns die Frage, können autoritäre Staaten die Pandemie besser bekämpfen, anders damit umgehen? Und was haben da China oder Russland in dem Sinne uns voraus?
Also abstrakt gesehen kann man sagen, autoritäre Staaten haben natürlich ein ganz anderes Instrumentarium an Eingriffsmöglichkeiten. Der Schutz der Bürgerrechte spielt dort bei weitem nicht die Rolle. Das sind die Grundrechte, die wir schon diskutiert haben, vor allen Dingen aber natürlich auch der Datenschutz, der dort nicht die Stellung hat, die er bei uns hat, oder Recht auf informationelle Selbstbestimmung, wie wir es in Europa nennen. Sie haben das mit Recht gesagt, in China waren die Maßnahmen drastisch. Die Leute wurden zum einen überwacht durch Apps und dergleichen, zum anderen sehr viel stärker eingesperrt, als das bei uns der Fall ist. Natürlich hat man die Ausbreitung der Pandemie, die ja nach einem ganz einfachen Gesetz funktioniert. Je mehr Kontakte, desto mehr Pandemie. Natürlich ist also mit diesen harten Maßnahmen die Pandemie dort schneller zurückgedrängt worden, als das bei uns der Fall ist. Und wir sehen ja gerade in der momentanen Phase, wir sind ja noch im Lockdown, trotzdem steigen die Zahlen, was im Grunde genommen natürlich auch die einfache Botschaft enthält, der Lockdown reicht so nicht, um die Geschichte zu besiegen. Da hatte es China einfacher, denn die haben einfach drastisch durchgegriffen. Jetzt muss man sagen, wir haben eine andere Werteordnung. Und in unserer Werteordnung spielen die Persönlichkeitsrechte des Einzelnen, die Freiheitsrechte, eine eben doch noch ganz andere Rolle. Und die Frage, ob man bei uns so drastische Einschränkungen vermitteln und verkaufen könnte, wenn ich es mal so sagen darf, daran habe ich große Zweifel, denn da gäbe es bei uns so große Proteste, dass die Gesellschaft doch in eine Spaltung aus meiner Sicht käme. Wir erleben ja jetzt schon durch Demonstrationen und Diskussionen, dass die öffentliche Meinung über das, was der Staat an Einschränkungen verhängt, ausgesprochen unterschiedlich ist. Wenn die Maßnahmen noch härter wären, wäre dieser Konflikt noch größer und könnte bei uns zu einem, ja, ich würde mal sagen, zu unkontrollierbaren Zuständen führen.
Der Konflikt, der jetzt bei uns auch ganz doll aufploppt, hängt mit dem Impfen zusammen. Also die Impfreihenfolge, die Impfpflicht, die Impfstoffe, das wird heiß diskutiert. Da gibt es sehr unterschiedliche Meinungen dazu. Vielleicht ist auch deshalb die Diskussion so groß, weil wir uns von dieser Impfung erhoffen, dass wir in unser altes Leben zurück können. Also sprich, die Geschäfte sind wieder offen, ich kann zum Friseur gehen, die Restaurants, da sitzen die Leute dicht bei dicht. Alles das wollen wir gerne wieder erleben. Und die Bundesländer gehen damit sehr unterschiedlich um. Der Norden, jetzt mal plakativ gesagt, da gibt es viel weniger Fälle, er ist nicht so dicht besiedelt. Da sind die Öffnungen, oder man möchte dort weiter öffnen und mehr öffnen als die Südländer jetzt sagen. Ja, und wir als Betroffene, wir schielen ganz neidisch überall hin, wo schon wieder mehr möglich ist. Damit sind wir bei dem großen Thema Föderalismus. Da geht auch das Wort vom Flickenteppich um. Ist der Föderalismus für unser Land und für unsere Situation, auch für diese Pandemiesituation, eher förderlich? Oder ist sie unsere Achillesferse? Wäre es besser, man hätte eine zentrale Hand? Sie sprachen vorhin mal vom König, also sprich einen König, eine Kanzlerin, die sagt, wo es lang geht.
Zunächst mal muss man sagen, wozu haben wir überhaupt den Föderalismus? Und ein ganz wesentlicher Grund für den Föderalismus ist auch der, dass die Identifikation der Menschen mit einer kleineren Einheit wichtig ist. Wir erleben das ja, wir in Sachsen fühlen uns ja auch als Sachsen, wenn ich mich da jetzt mal nach fast 30 Jahren auch mitzählen darf. In Bayern ist das auch extrem ausgeprägt, dieses Gefühl, ich bin Bayer und ich will, dass die Bayern das selbst regeln. Also diese Identifikationsmöglichkeit der Bürger mit einer Einheit ist ein großer Vorteil für den Föderalismus im Allgemeinen. Kommt hinzu, dass man sagen muss, lokale Besonderheiten sind dann natürlich leichter zu berücksichtigen. Ob das jetzt hier wirklich gerechtfertigt ist, ist auch wieder eine schwierige Frage. Und schlussendlich kann man auch sagen, es ist ein Wettbewerb der besten Lösung. Das erleben wir ja auch bei den Corona-Maßnahmen. Natürlich bleibt dabei eines auf der Strecke, eine klare Marschrichtung, bei der wir alle wissen, was gilt nun. Und da muss ich mal sagen, sind wir in einer wirklich für die Bürger extrem schwierigen Situation. Nicht mal ich weiß immer aktuell im Einzelnen, was jetzt alles erlaubt ist und was nicht, sondern muss mich dann im Zweifel im Internet informieren. Die Regelungen ändern sich ständig. Sie sind in den Bundesländern unterschiedlich. Also die Unsicherheit ist ja auch hier eine ganz, ganz schwierige Sache für die Menschen. Und die Menschen sagen immer, wir wollen eine Perspektive. Wir wollen eine Perspektive, wann wird was anders? Das ist aber gerade das Problem. Eine Perspektive könnte man eigentlich nur dann geben, wenn wir auch bezüglich der Pandemie eine Perspektive haben. die dritte Welle, die jetzt gerade im Anlaufen ist, war eine, die eigentlich nicht vorhergesagt wurde. Und sie ist dennoch gekommen, trotz Lockdown. Daran sieht man, die Pandemie spielt eben ihr eigenes Spiel und zwingt uns alle, auf ihre Kapriolen zu reagieren. Und da hat das Heft des Handelns nicht die Politik und die Gesellschaft in der Hand, sondern hat gesagt, die Pandemie. Und wir müssen darauf reagieren. Also alles in allem, der Föderalismus ist eine im Grundsatz vernünftige Einrichtung. Aber wenn ich das zusammenfassend so sagen darf, wenn wir gerade die aktuelle Debatte über die Absprachen der Ministerpräsidenten haben heute mit der Entschuldigung der Bundeskanzlerin für eine Regelung, die offensichtlich sinnlos und undurchführbar ist, Respekt im Übrigen, dass sie die Verantwortung übernimmt. Die anderen haben ja genauso damit abgestimmt. Aber dann sehen wir, dass der Föderalismus hier doch an Grenzen kommt. Und ich bin mir persönlich sicher, dass wenn wir mal die Sache auswerten, wenn die Sache einigermaßen vorbei ist, dass wir zu Erkenntnissen kommen, dass es bestimmter Befugnisse bedarf, im Bereich des Gesundheitsschutzes Regelungen bundesweit vorzugeben. Derzeit ist die Lage ja so, dass das Grundgesetz ganz klar sagt, die Gesundheitsangelegenheit ist Ländersache. Also der Bund kann hier im Moment gar nicht, selbst wenn er wollte, Vorgaben machen, mit einigen Ausnahmen bei der Impfung, aber bei den Regelungen des Lockdown kann der Bund keine Vorschriften machen. Das ist das, warum Frau Merkel letztlich, auch wenn sie wollte, im Moment gar nicht anders kann, als die Ministerpräsidenten zu überzeugen.
Herr Häfner, zum Abschluss unseres Gesprächs möchte ich Ihnen noch eine privatere Frage stellen. Wo verläuft für Sie die rote Linie? Also welches Grundrecht darf auf gar keinen Fall eingeschränkt werden? Also wo sagen Sie, das geht überhaupt nicht?
Da würde ich ganz spontan die Meinungsfreiheit nennen. Und dazu gehört eben auch, dass wir über staatliche Maßnahmen diskutieren können, diskutieren sollen und auch diskutieren dürfen. Dass wir die Meinung im Moment, wir haben das Thema Demonstrationen angesprochen, nicht in der gleichen Weise kundtun können wie sonst, ist ein Nachteil. Aber mir ist vor allen Dingen wichtig, dass die Meinungsfreiheit, die muss auf alle Fälle bestehen bleiben und zwar ohne jede Einschränkungen. Wenngleich man sagen muss, es täte uns vielleicht auch gut, wenn wir ein bisschen weniger nörgeln und ein bisschen mehr die Hände zusammenklatschen und machen würden. Letztlich ist die Bekämpfung der Pandemie ja nicht die Aufgabe der Politik, sondern das ist eine Aufgabe, die wir alle gemeinsam meistern müssen. Und je mehr Verantwortungsgefühl und Vernunft wir alle walten lassen, desto weniger müsste die Politik mit strikten Vorgaben arbeiten. Also ein Appell an die Eigenverantwortung, an die Selbstverantwortung der Bürger und daran, nicht immer nur an allem rumzunörgeln. Man kann über vieles streiten, auch ich finde nicht alle Maßnahmen gut, aber wir sind ja in einem Prozess, wo wir auch lernen und versuchen. Das ist so. Und wenn wir uns alle ein bisschen zusammennehmen, dann glaube ich, haben wir die besten Chancen, mit der Sache irgendwann auch zum Abschluss zu kommen.
Ja, und mit diesem Appell kommen auch wir zum Abschluss und möchten uns da ganz lieb bei Ihnen bedanken für das Gespräch, für die Zeit, für die Einblicke und auch Ihre Meinung. Und zur Erinnerung geht auch für Sie, das ist eine Tradition des Podcastes, eine Volkshochschultasse auf den Weg und auf der steht Vielfalt zusammen genießen. Und damit vielen Dank.
Das ist ein Appell, der passt doch zum Thema.
Ja, stimmt. Dankeschön.
Liebe Zuhörende, wir haben jetzt unseren Gast schon wieder verabschiedet und sind beim Nachklang angekommen. Bea, Corona ist vorbei. Es gibt kein Corona mehr. Was machst du dann als erstes?
Aber Beate, das kann ich dir sofort sagen, ich gehe in die Schwimmhalle schwimmen.
Oh.
Also das ist vielleicht wirklich eine komische Antwort, aber ich vermisse das so doll. Also zum Verständnis, wir haben im ersten Lockdown Nachwuchs bekommen. Das heißt, ich habe den ersten Lockdown mit viel Gewicht wahrgenommen und ich vermisse das Schwimmen und diese Leichtigkeit. Und dieses Gefühl der Leichtigkeit, das zieht sich bis heute durch. Ich hätte das so gerne wieder und ich möchte so gerne einfach nur in Ruhe schwimmen und das auch mit anderen Menschen. Ich mag nicht so gerne alleine schwimmen und mag das gerne, wenn da noch andere sind und jeder macht so seins. Und das hätte ich gern wieder. Und gerade hier in Leipzig mit den vielen Seen möchte ich natürlich auch gerne mit den Kindern dann irgendwie entspannt am See sein können. Was vermisst du denn?
Ich bin so frustriert. Ich bin wirklich so frustriert, dass ich einfach jetzt sagen muss, hier muss ich jetzt abbiegen. Ich kann gar nicht sagen, was mich am meisten frustriert. Aber ich bin ganz gespannt, wie das Ende der Pandemie aussehen wird. Also wie das sein wird. Gibt es da jemanden, der im Fernsehen um 20.15 Uhr nach der Tagesschau sitzt und sagt, liebe deutsche Mitbürgerinnen und Mitbürger, die Pandemie ist zu Ende, jetzt dürfen Sie wieder alles machen wie vorher.
So wie der Mauerfall.
Ja, ich frage mich, wie das Ende der Pandemie aussieht. Ich habe keine Vorstellung.
Und ob wir das richtig so spüren, ne? Oder ob das so weiter wabert.
Ja. Hast du noch was Schönes für uns, Bea?
Ja, ich habe noch was mitgebracht. Ich habe mich im Vorfeld natürlich mit dem Grundgesetz, den Grundrechten beschäftigt und dir und auch den Hörerinnen und Hörern ein paar interessante Fakten mitgebracht. Ich schieße mal los. Am 24. Mai 1949 trat das Grundgesetz in Kraft. Das wird also dieses Jahr am 24. Mai 72 Jahre. Es hat 14 Abschnitte, 146 Artikel, es hat keine Paragraphen und ist die Verfassung des deutschen Volkes. Alles in allem macht das rund 23.000 Wörter, was fast schon doppelt so viel ist wie in der Ursprungsfassung von 1949, die inklusive Anhang lediglich 12.500 Wörter hatte. Im Vergleich dazu, um das in Relation zu setzen, die französische Verfassung hat 11.200 Wörter, also weniger als die Hälfte. Und die Vereinigten Staaten kommen mit 8.000 Wörtern aus. Das heißt, unser Grundgesetz liegt vom Umfang her wirklich weit vorne. Und wir Deutschen toppen uns natürlich selber. Zum Vergleich, das bürgerliche Gesetzbuch hat derzeit ungefähr 199.800 Wörter. Da ist das Grundgesetz ja ein kleines Taschenbuch im Vergleich. Die Begriffe, die wir heute auch gehört haben, ich habe mal geschaut, was sind denn die häufigsten Begriffe, die so sich vermehrt zeigen. 76 Mal kommt das Wort Recht vor. Das haben wir auch im Podcast, hat sich das wiedergespiegelt. 24 Mal das Wort Freiheit, 16 Mal Pflicht. Artikel 74 ist der am häufigsten geänderte Artikel. Er wurde sage und schreibe 10-mal geändert. Kein anderer Artikel wurde jemals so oft neu verfasst. 11 neue Punkte sind seit 49 dazugekommen und nur 2 sind weggefallen. Was ist das für ein Artikel? Er definiert die Bereiche der konkurrierenden Gesetzgebung. Tatsächlich geht es dabei nicht um Konkurrenz zwischen Bund und Ländern, sondern um einen Vorrang des Bundesrechts. Ja, Artikel 1 ist der weitreichendste Artikel. Das hat Herr Häfner gleich zu Beginn gesagt und gilt für jedermann. Und ja, das Erfolgsmodell Deutschland ergibt sich aus dem Artikel 20 mit einem einfachen Satz: Die Bundesrepublik Deutschland ist ein demokratischer und sozialer Bundesstaat. Ursprünglich gab es 61 Väter und 4 Mütter des Grundgesetzes. Eine Mutter war Helene Weber, die einzige Frau der CDU-Fraktion in dem Gremium. Die Konrad-Adenauer-Stiftung bezeichnet sie als Teil der bürgerlichen Frauenbewegung. Und sie hatte vorgeschlagen, die Entgeltgleichheit von Frauen und Männern im Grundgesetz zu verankern. Artikel 3 Absatz 2, Männer und Frauen sind gleichberechtigt. So viel, einfach mal ein paar Fakten um das Grundgesetz rum.
Toll. Muss ich jetzt erstmal sacken lassen.
Ja, ganz schön
Dank.
Viel.
Ja, vielen Dank. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war unser Podcast Einblick zum Thema Corona und die Grundrechte. Wir hatten heute Gilbert Häfner, den ehemaligen Präsidenten des Oberlandesgerichtes Dresden, bei uns zu Gast.
Wie immer finden Sie alle Links und Shownotes, also die Begleitinformationen, auf unserer Webseite www.bürgerrecht-akademie.de. Wir freuen uns immer über Ihre Kommentare und Fragen.
Sie hören uns wieder in 14 Tagen. Dann werden wir im Gespräch sein mit Elisa Hoven. Sie ist Professorin an der Universität Leipzig und unser Thema ist dann, welchen Einfluss hat die Pandemie auf das Strafrecht?
Und fürs Zuhören bedanken sich Beate Tischer und Beatrix Stark, Technik Nadine Rangosch und hinter den Kulissen Gesine Oltmanns und Eva Riemer. Und bleiben Sie neugierig.